Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Wie schön, dass ihr wieder dabei seid und uns die Treue gehalten habt, denn wir waren ja eine Woche nicht da.
Ja, und zwar lag es woran?
Weil wir nicht da waren.
Ja.
Das war der Grund und ich selber war ja in Südfrankreich, das kann ich durchaus
erzählen. Du warst bei einer Festivität.
Ich war bei einer Fête Blanche. Einer Fete, bei der, also einem großen Fest, bei dem alle in Weiß gekleidet waren. Also zunächst, bevor der Rotwein ausgeschenkt wurde.
Genau, das wäre für mich nichts, weil ich wäre nicht lang weiß gekleidet.
Nein, das ist wohl wahr.
Ja.
Du hättest da diese roten Punkte auf dem weißen Anzug und man würde denken, das wäre das Trikot des Bergbesten. Dabei ist es der Anzug des Bergdümmsten.
So ist es. Während ich hier hart gearbeitet habe.
Ja, von wegen.
Ja,
du warst
natürlich.
Doch auch irgendwo. Dich konnte man doch auch null erreichen irgendwie.
Ja, stimmt.
Ja, ne?
Ich merke gerade, ich habe noch einen Kaugummi im Mund.
Das ist sehr unprofessionell.
Ja.
Das wollte ich dir gerade mal sagen. Noch unprofessioneller ist das, was du gleich in 5 Sekunden tun wirst, den nämlich rausnehmen und hier irgendwo unter den Tisch kleben.
Ich klebe den unter den Tisch, so wie man das früher gemacht hat.
Ja, in der Schule.
Ja, in der Schule. Aber das war nicht schlecht, weil wenn man keinen Kaugummi hatte, dann kommt man so einen von unten nehmen, ist ja egal.
Ja.
Und hatte dann, doch, das war nicht schlecht.
Ja, man musste ihn aber erst mit dem Lineal wegmeißeln.
Ja, klar.
Das weil war, er war ja hart geworden und da musste man dagegen meißeln und dann konnte man ihn wieder nehmen.
Das ich habe da mal zu einem Mädel, das vor mir saß, gesagt, ob sie auch einen will. Das war kein guter Anmachspruch.
Nee, ich glaube auch. Ich denke auch. Aber die Pointe geht noch weiter, weil ich kann es nur gerade beschreiben. Du hast diesen Kaugummi jetzt nicht unter den Tisch geklebt, sondern auf deinen klappbaren Laptop oben drauf gelegt. Da wirst du ihn natürlich vergessen und diesen Laptop gleich zuklappen, wenn wir hier fertig sind.
Aber dann ist ja auch gut, weil wenn ich ihn aufklappe, sage ich, ich habe einen Kaugummi.
Er wird nur nicht mehr aufgehen. Aber gut, jedenfalls wirst du dich nicht fragen, wo er ist, denn das ist jetzt schon klar. Ja, also da war ich auf einer Fête Blanche und das war sehr schön, allerdings unfassbar heiß. Ich meine, man will ja, Contenance ist ja das Stichwort für den Herrn von Welt, man will den Anzug ja nicht sofort ablegen, also man zieht ja nicht direkt das Jackett aus.
Warum denn nicht?
Nein, weil sich das nicht gehört. Weil vielleicht auch, weil ich ein eitler Sack bin, aber ich wollte halt so aussehen, wie man angemessen dann aussieht.
Dann hattest du nicht nur Rotweinflecken, sondern Schwitzflecken. Vom Ellbogen bis runter.
Es war zumindest zunächst eine Herausforderung, denn das Thermometer im Auto, also das Außenthermometer, zeigte 38,5 Grad. Das war jetzt relativ warm.
Ja.
Und gut. Aber trotz allem war es ein sehr, sehr schönes Fest. Und
ich sag dir was,
mitnehmen.
Bei 38,5 Grad zieht man überhaupt keinen Sakko an.
Ja, doch, ich schon.
Nee.
Contenance, mein Lieber.
Ich würde in einer weißen Badehose da hingehen. Mit weißen Adiletten.
Das Problem wäre, nach einer Viertelstunde wären da weniger Gäste, weil die meisten wollten das nicht mit ansehen und wären dann heimgefahren.
Ich gucke gerade, weil Bekannte von mir waren in Dubrovnik und haben gesagt, das ist so brutal voll.
Ja.
Ich habe jetzt hier eine Livecam Dubrovnik und ich muss sagen, guck mal, das geht, oder? Das ist jetzt mitten in Dubrovnik.
Ja.
Ist nicht so schlimm.
Na gut, aber das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so. Dieses Café ist wahrscheinlich kein Spot, der bei Game of Thrones auftaucht oder sowas. Ich glaube, die Massen ballen sich doch vor allen Dingen, habe ich mal gehört, weiß ich nicht, ob das stimmt, an diesen Drehorten.
Ja, doch.
Weil die Serie ja offensichtlich Dubrovnik total verändert hat.
Ich war da auch vor ein paar Jahren und das war schon der Hammer. Also da wo gedreht wurde, da war es einfach bummvoll. Es war brutal.
Es gibt auf so einem Portal im Netz gibt es so eine Statistik oder beziehungsweise eine Liste, ein Ranking, die 18 überfülltesten Urlaubsorte in Europa.
Dubrovnik Platz 1.
Platz 1, Dubrovnik.
Ja, glaube ich.
Ja. Und zwar 27 Touristen pro Einwohner. Also die haben jeweils die Einwohnerzahl genommen und wie viele Gäste kommen da drauf. Und da sind es 27 Touristen pro Einwohner. Also auf einen Menschen, der in Dubrovnik lebt, kommen 27 Touristen.
Ja, aber die kommen ja nicht gleichzeitig.
Ja, die klingeln auch nicht alle bei ihm, aber trotzdem ist das natürlich schon,
ist
schon
hart. Heftig. Nein, es ist eine wirklich wunderschöne Stadt.
Was ist auf Platz 2? Das hat mich überrascht.
Platz 2, Barcelona.
Nee, ist Rodos. Deshalb hatte ich, ich glaube, wir hatten gestern drüber gesprochen, ja, mal so intern. Ich wusste, ich habe das immer für eine Insel gehalten, aber es ist auch der Hauptort, ist auch Rhodos.
Ich habe dir dann gesagt, dass das natürlich eine Stadt ist, weil der Koloss von Rhodos ja damals.
Ja, das kann doch, das heißt doch nichts. Das kann ja auch der Koloss der Insel gewesen
sein.
Nein,
das war der Koloss der Stadt. Das ist doch, das weiß man doch.
Dass der über der Hafeneinfahrt stand, das weiß ich auch. Ja. Aber das ist trotzdem die Insel Rhodos. Gut, also jedenfalls, wollen wir nicht klugscheißen, 26 Touristen pro Einwohner, also nur einer weniger.
Okay.
Auch eine völlig überlaufene.
Und Platz 3?
Und Platz 3 ist wieder naheliegend, komm.
Barcelona?
Nee, Barcelona ist gar nicht so weit vorne. Liegt wahrscheinlich daran, dass Barcelona so unfassbar viele Einwohner ja auch hat.
Also ah, es ist ja immer pro Einwohner. Okay.
Also muss es eine kleinere Stadt sein, aber auch klassisch für Overtourism in Europa. Ein beliebtes Beispiel. Du fährst gerne hin. Du bist einer von denen, die da dauernd sind.
Was?
Venedig.
Ah, Venedig, ja.
21 Touristen pro Einwohner.
Ja, aber ich muss dir mal was sagen. In Venedig gibt es auch Plätze, da sind nur 19 Touristen pro Einwohner. Da ist es auch mal luftig.
Ja, ja, da ist es, Da vereinsamt man förmlich.
Ich fahre nächstes Jahr übrigens nach Venedig.
Das dachte ich mir, ja. Dann kommt, nur um das zu vervollständigen, Heraklion, also Kreta, Griechenland. Ne? Wahrscheinlich aber, weiß ich nicht, bleiben die Leute alle in Heraklion? Die fahren doch dann eher
irgendwo hin,
genau,
oder?
Genau, auf Kreta nehme ich auch an. Florenz ist ganz vorne dabei unter den Top 10. 14 Touristen, aber immerhin, das sind schon viel, viel weniger. Schon fast nur noch die Hälfte von denen, die nach Dubrovnik kommen. Ne? Interessanterweise auch Reykjavik, aber wahrscheinlich auch, weil es nicht besonders groß ist, Island. Ne? Weniger Menschen und dann 12 Touristen pro Einwohner. Amsterdam, aber das überrascht mich jetzt überhaupt nicht.
Nee,
als
Amsterdam,
ich letztes Mal in Amsterdam war, habe ich auch gedacht, Mann, oh Mann, das ist bumsvoll. Ja. Und dann zwei so sehr beliebte Billigfliegerziele in den letzten Jahren für Städtereisen, Lissabon und Porto, auch unter den Top Ten. Und das stimmt. Das
Lissabon war ich auch.
Porto habe ich kaum wieder.
Zwei Jahren ist voll.
Aber siehst du, wir reden auch die ganze Zeit drüber. Also waren wir ja da auch, wir Deppen. Wir sind ja da auch überall.
Ja,
verstehst du?
Naja, weil es da schön ist.
Daran liegt es wohl.
Ich fahre nächstes Jahr auch nach Dubrovnik.
Also Paris zum Beispiel ist nicht unter den Top 10, aber immerhin schon auf Platz 12. Und, und das ist ja eine Riesenstadt. Also da sind wir schon. Ne?
Wo wir gerade bei solchen Listen sind.
Ja.
Die New York Times, die ich ja gerne lese, hat die 100 wichtigsten Bücher des 21. Jahrhunderts jetzt so eine Liste gemacht.
Wer entscheidet denn das?
Das
finde ich immer so anmaßend.
Naja, es ist halt subjektiv. Ja.
Gedanke.
Ja.
Ja, danke. Weil James McBlöd von der New York Times hat gesagt, ich sag jetzt mal, was die 100 wichtigsten Bücher sind.
Jetzt würde ich gern wissen, welche Bücher aus der Top 10 du gelesen hast.
Oha, jetzt kommt's. Wahrscheinlich kein einziges.
Auf Platz 1, Elena Ferrante, meine geniale Freundin.
Das weiß ich zumindest, dass es das gibt. Und ich weiß, dass es ein Bestseller ist, aber ich selber habe es nicht gelesen.
Ich auch noch nicht.
Okay.
Isabel Wilkerson, The Warmth of Other Suns.
Nicht mal gehört.
Ja, ich auch nicht. Hm. Hillary Mantel, Wölfe.
Auch nicht.
Auch nicht. Nee. Edward P. Jones, Die bekannte Welt.
Nee, weiß ich aber auch, dass das ein, zumindest mal ich.
Jonathan Franzen, Die Korrekturen.
Habe ich gelesen.
Sehr gut, da ist einer.
Ja, immerhin.
Roberto Bolano.
Ist übrigens langweilig.
Ja.
Wollte ich nur mal dazu sagen.
Gehört nicht in die Top Ten.
Ja, das liebt das Feuilleton, hat dieses Buch geliebt, habe ich gedacht, muss ich unbedingt lesen, Die Korrekturen von Jonathan Franzen. Und
Robert Bolano, 2666.
Ist das ein Buch? Oder,
never heard.
Oder eine Stellung beim Tantra.
Jetzt komme ich ins Spiel. Colson Whitehead, Underground Railroad.
Das hast du gelesen.
Ja,
okay.
W.G. Sebald, Austerlitz.
Nee, habe ich nicht gelesen. Halleluja.
Katsuo Ishiguro, Alles, was wir geben mussten.
Nee.
Und jetzt die 10, Marilyn Robinson, Gilead.
Auch nicht.
Nee, Wahnsinn, ich kenne ganz viele nicht.
Ja, klar. Und wir lesen ja nun beide doch recht viel. Und ich finde irgendwie, also klar, ich kann natürlich auch sein, dass das so ein Generationending sind. Hier kommen mir so auch so ein paar Sachen, kommen mir so vor, als müsse man die vielleicht gelesen haben, wenn man so
12 ist.
Oder nicht 12 oder sage ich mal 1941 12 war. Sagen wir mal so. Das vielleicht eher.
Ja,
ich weiß es nicht.
Also, es geht auch noch weiter und weiter, dann kommt irgendwann ein Buch von Cormac McCarthy, das habe ich gelesen.
Gut,
aber das ist Wahnsinn.
Also es ist ja auch so, ich mache das so, dass ich ja hin und wieder ich lese eigentlich gern aktuelle Bücher, irgendwas, was gerade so rauskommt, was mit unserer Zeit zu tun hat. Aber ich streue immer wieder mal einen Klassiker ein. Also irgendwas, was ich noch lesen wollte. Was weiß ich, Kandid von Voltaire habe ich irgendwann oder Goethes Wahlverwandtschaften oder Oscar Wilde, Dorian Gray oder so. Irgendwelche Sachen, wo man denkt, das möchte ich zwischendurch, möchte ich zumindest, damit ich da irgendwie so einen Blick habe. Aber wer entscheidet, was die 100 wichtigsten Bücher sind?
Ja, irgendjemand. Drum ist es auch wurscht.
Klar. Aber trotzdem interessant.
Ja, weil die ich glaube ja auch, dass ich relativ viel gelesen habe schon.
Ja.
Aber da ich gucke da rein und sage, hä,
ja,
was?
Gruß an dieser Stelle übrigens an Podcast-Hörerin Katrin, die schickt mir immer, was sie im Urlaub liest.
Ja.
Und jetzt war sie ein bisschen enttäuscht, also weiß ich nicht, ob sie enttäuscht war, mutmaßlich jetzt, aber ich hatte jetzt keinen Gegentipp, weil ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt, ich habe im ersten halben Jahr, ich habe jetzt relativ wenig gelesen in letzter Zeit.
Nee, ich habe doch, ich habe ja dieses großen Whitehead-Zeug und
gelesen,
so weiter und auch Demon Copperfield, super Buch.
Ja.
Also ich habe schon gelesen.
Also ich habe jetzt so vor der Europawahl, da habe ich so, dachte ich, ist so eine deutsch-französische Geschichte von so einem Elsässer, der Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat, René Schickele, so eine Geschichte, meine Freundin Lo, so dieses Paris, dieses Bohemien-Paris des letzten Jahrhunderts, das war ganz nett, aber auch nicht so, dass ich jetzt im Podcast sagen würde, ey Leute, das ist was, das sollte man unbedingt lesen. Also manchmal liest man ja auch was, dann denkt man, ja, ist ganz okay, aber...
Weißt du, was mir gerade auffällt?
Was denn?
Viele Podcast-Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, was ist denn das für ein intellektueller Scheiß?
Ja, und da haben die recht. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden wir nicht auch im Unterhemd mit einer Flasche Bier vom Fußball sitzen. Ich in letzter Zeit zweite Liga. Also wir können auch niveaulos,
würde ich nur sagen. Ja,
können wir auch.
Und ich möchte mich wenden an die Radfahrer. Ich bin ja selber, ich bin selber einer.
Ja.
Aber ich meine, dieses, dass Radfahrer über rote Ampeln fahren, sollen sie machen.
Nee, finde ich nicht.
Nein, finde ich auch nicht. Das ist, sollen sie nicht machen,
nein.
Aber was mir immer mehr auffällt, ist, die drehen sich nicht mehr um, wenn sie links abbiegen. Also die fahren rechts und dahinter sind Autos. Und es gibt ja diesen Schulterblick, den man machen soll, weil man gucken soll.
Ja.
Nee, da geht der Arm nach links raus und im nächsten Moment ziehen sie rüber.
Okay.
Das ist mir jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft passiert. Und wenn ich dann hupe oder was sage, dann werde ich angepumpt.
Ja, ja.
Und ich sage dann, aber ich hab eine Beule im Blech und du bist tot.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und ich habe dein Auto gesehen, da sind einige Beulen.
Nicht alles Radfahrer, sind auch Fußgänger dabei.
Ja, und so ein paar mit diesen E-Rollern.
Ja, ja.
Die erwischt man schlechter, weil die ein bisschen schneller sind, aber man muss sich halt ein bisschen Mühe geben. Ich ziehe dann auch manchmal noch ein bisschen nach rechts rüber, dann kriegt man sie eigentlich. Nein. Das war ein Scherz.
Das war ein Scherz.
Ja, ja.
Nein, aber gerade Ältere auch, das ist so sturer Blick geradeaus, kurz den Arm raus und rüber.
Ja, also Arm raus alleine reicht in der Tat nicht. Aber wir sind ja bei dem alten Thema, es sind so Rücksichtnahmedinger. Und wenn du auf dem Fahrrad sitzt, sind natürlich alle Autofahrer Mörder.
Ja.
Das ist ja klar.
Und wenn du im Auto sitzt,
sind alle
Radfahrer Idioten.
Ja. Genau. So funktioniert die Welt. Ja. Da wir ja beides sind, wissen wir es auch von beiden Seiten zu nehmen. Es hilft halt nur aufzupassen. Und ich finde mehr denn je, weil durch die ganzen E-Bikes, die sind einfach auch unfassbar schnell. Und mir kommen manchmal, da siehst du im Blick schon, kommen mir überforderte Rentner entgegen, die zwar glauben, wenn sie komplett in neongelbe Sachen eingepackt sind, vom Helm bis über die Weste, das würde sie vor irgendwas schützen, wenn sie mit 25 einfach auf einer Kreuzung zustechen und dann nicht wissen, wie man das Ding abbremst. Also das ist
Allerhand. Auch wenn sie dir entgegenkommen und dann merkst du, jetzt klammern sie sich fest am Lenker, richtig.
Weil es doch sehr schnell ist.
Ja, und hoffen, dass du möglichst weit rechts...
Also wir reden da ja schon über Mofa-Tempo.
Ja,
das
klar.
Das finde ich schon sportlich dann. Da.
Geht schneller.
Absolut.
Schneller als ein Mofa. Mofas überhole ich in der Regel mit dem
Bike. Du musst, also normalerweise, wenn wir über Gesetze reden, ist ja bei 25 Schluss.
Ja.
Und ich meine, der E-Bike-Fahrer fährt nicht über 25, weil dann wird es anstrengend.
Ja, doch, ich mache das.
Ja.
Aber ich habe, und dann mein Kumpel von mir hat so einen Chip. Geht bis
ein Jeep oder ein Chip?
Ein Chip.
Achso, ich dachte, der zieht dich mit einem Jeep.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja. Nee, also einfach ein bisschen mehr aufpassen.
Ja, das
und Rücksichtnahme.
Auf jeden Fall. Sehr schön. Worüber hätten wir noch dringend den Menschen etwas mitzuteilen über das Thema? Es wird ja immer gerne was Makaberes hier angefragt.
Ja.
Und da muss ich natürlich immer ein bisschen suchen. Ja, ja, klar. Und da gibt es eine kleine Geschichte von Terry Kath. Terry Kath war Gitarrist der amerikanischen Rockband Chicago.
Ja, also einer
der ganz
Band,
großen,
große Band.
Riesenhit, so If You Leave Me Now.
Bisschen und schmalzig manchmal, aber gut.
Großer, bombastischer Sound, immer mit vielen Bläsern und wer weiß was alles. Er, der Gitarrist, ein fanatischer Gitarrist. Ich glaube, eine Sammlung hatte der von so ganz seltenen Stratocasters, Fenders, und so weiter und so weiter. Das Problem war nur, er war auch ein ziemlicher Freund von Waffen. Also wie so viele Amerikaner, die haben ja Spaß. was an Waffen. Ne? Und dann hat er so eine 9mm Pistole hat er gereinigt und dann kam ein Roadie, der hieß Don Johnson und dann hat der Don Johnson gesagt, sag mal Terry, das ist doch, hör doch mal auf mit dem Unsinn, das ist doch gefährlich mit diesen Dingen. Und da hat er gesagt, das ist überhaupt nicht gefährlich, die ist überhaupt nicht geladen, hat sich die an den Kopf gehalten, hat abgedrückt. Und siehe da, sie war doch geladen.
Oh, Scheiße.
Solche Dinge sind natürlich unangenehm. Und das sind ja auch Fehler, die macht man eben nur einmal. Also er kann jetzt nicht sagen, pass auf, beim nächsten Mal mache ich das anders, weil es war dann.
War das dieser Don Johnson?
Nein, nicht der. Es war ein Roadie, der ein Roadie. Don Johnson hieß. Ja.
Das ist unglücklich.
Halleluja.
Unglaublich.
Deshalb ist dieses, ich habe ja sowieso eine panische Angst vor Waffen irgendwie, aber das ist einfach auch, dass Leute damit in den USA einfach jeder damit irgendwie rumfuchsen.
Waffen haben eine Faszination. Dass Waffen faszinierend sind, das verstehe ich, weil natürlich Macht davon ausgeht.
Ne? Ja, klar, du hast die Möglichkeit, Leben zu nehmen.
Ja.
Und das ängstigt mich.
Natürlich ängstigt mich das. Wenn ich einen mit einer Waffe sehe, dann sage ich, halt sie dir an den Kopf und gucke, ob sie geladen ist.
Ja, klar. Also.
Na, schon. Ich habe ein tolles Interview gelesen.
Ja.
Und zwar geht es da ums. Kennst du diese Tradition, das Hahneköppen?
Ich kannte es nicht. Ich weiß aber, dass das so im Großen und Ganzen eher so aus meinem Bereich, wo ich herkomme, ist. Ja. Es ist aus NRW, aber ich glaube eher so Richtung Bergisches Land und sowas.
In Solingen wird es seit 1929 getan.
Ja.
Und zwar wird da alljährlich einem toten Hahn mit einem Schwert der Kopf abgeschlagen.
Das ist jetzt auch nicht so schön.
Das ist nicht so schön, aber...
Aber jetzt kann man ja sagen, der Hahn ist ja schon tot.
Ja, und jetzt hat das Land Nordrhein-Westfalen hat gesagt, wird verboten, weil... Tierquälerei, was auch immer. Blödsinn ist, weil der Hahn tot ist.
Das wollte ich gerade fragen. Wenn der Hahn ja schon tot ist, ich meine, nehmen wir mal den günstigsten Fall an, der ist unter würdigen Bedingungen, also ist normal geschlachtet worden, wie auch immer, und jetzt nicht irgendwie gequält worden vorher, dann ist der ja tot. So.
Genau.
Und klar.
Und die Stadt Solingen hat das immer genehmigt, hat gesagt, ist in Ordnung, aber das Land sagt
jetzt... Brauchtum.
Genau, ja. Und der Vorsitzende von diesem Verein sagt jetzt, kein Hahn wird getötet, um ihn für unser Brauchtum zu nutzen. Wir nutzen nur Hähne, die ohnehin getötet worden wären, also alte oder kranke Tiere. Und das müssen Sie strikt nachweisen, das Tier muss von einem ausgebildeten Fachmann, einem Schlachter oder Jäger, getötet werden und dann wird sachgerecht verfüttert im Tierpark. Es ist alles in Ordnung, finde ich.
Und das ist jetzt nichts, was sich irgendwelche Betrunkenen vor 10 Jahren mal ausgedacht haben. Das gibt es seit Jahrhunderten, oder?
Seit dem 17. Jahrhundert wird das gemacht. Okay. Und es ist ein bisschen wie mit dem Stierkampf in Spanien. Brauchtum, aber Stier ist ein lebendes Tier und wird getötet. Das
ist noch mal
und
was
der
anderes.
Hahn ist ja schon tot. Ich verstehe das nicht.
Trotzdem ist es natürlich schon komisch, wenn da so ein Hahn, ich meine zu wissen, dass der dann irgendwie da so kopfüber hängt.
Ja.
Und die hauen, glaube ich, die haben sogar die Augen verbunden.
Ja.
Und müssen versuchen, den zu treffen, dann den Kopf da abzuhauen.
Ja, irgendwie. Natürlich, das ist merkwürdig.
Schön formuliert. Also irgendwelche Irren mit einer Augenbinde fuchteln da in der Gegend rum und hoffen, dass sie diesem Hahn den Kopf abschlagen.
Das kann Stunden dauern.
Ja, schön.
So, jetzt haben sie ja gesagt, ja gut, dann nehmen wir keinen echten Hahn, sondern wir nehmen so eine Attrappe.
So wie hieß der? Gottlieb Wendehals, Polonaise Blankenese, hatte der nicht immer so einen Gummihahn unterm Arm?
Genau, und so einen Gummihahn, mit dem haben sie es getestet.
Ja.
Und da sagt er, damit geht kein Hahneköppen. Entweder fällt der Kopf des Gummihahns nie ab, auch nicht, wenn er mit dem Säbel voll getroffen wird, oder er fällt, wenn sie den Hals anritzen, schon beim ersten leichten Schlag. Das geht nicht. Ja, ich verstehe den Mann, die haben Probleme.
Ja, natürlich. Der kann jetzt nachts nicht schlafen, weil er nicht weiß, wem soll ich jetzt den Kopf abschlagen. Gummihahn geht nicht. Nee. Und es ist komisch, aber ich sag mal so, ich bin da doch eher zumindest bei dir, weil wenn wir alles, was irgendwie exzentrisch ist oder so, und wir reden hier ja nicht über Tierquälerei.
Nein, überhaupt nicht.
Explizit nicht. Weiß ich nicht, ob man dann wieder per Landesgesetz oder Verordnung sowas unbedingt wieder verbieten muss.
Nein, keine muss man Ahnung. Nicht.
Zumal das ja nicht Millionen von Menschen machen und keine lebenden Tiere.
Das machen
Tiere
die da in Solingen einmal im Jahr.
Ja. Also wir sind ja die toleranten zwei. Ich bin da auch, ich bin dafür, sollen die mal machen.
Sollen die mal machen. Okay.
Na? Und der Hahn, vielleicht kann man den ja nachher noch essen und damit versuche ich eine geschickte Überleitung, denn gerade heute, wir zeichnen Mittwoch auf, kam wieder eine Statistik, wie viel Menschen in Europa für Essen ausgeben.
Okay.
Ne? Und von den europäischen Ländern innerhalb der EU, wer ist an letzter Stelle?
Ja, ich nehme an, wir.
So ist es. Ja. Wieder mal die Deutschen. Für uns ist das irgendwie nichts wert. Wir sind immer auf der, alles muss billig sein, billig, 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 ja. Und eben auch bei den Lebensmitteln. Und jetzt bitte nicht den Einwand, ja, ihr habt's ja, ihr bei den öffentlichen Rechnern.
Das ist nein. Quatsch.
Das ist Unsinn, weil natürlich ist es ja was, was jeder eigene vor allen Dingen für sich und seinen Körper tut. Und wir geben nur jeden vierten Euro fürs Essen aus, den wir haben. Und das geht hoch bis innerhalb der EU bis zu jedem zweiten Euro. Ich glaube, Ungarn oder sowas, da sind die
Franzosen auch, nehme ich an.
Franzosen geben auch sehr viel mehr aus, natürlich sehr viel mehr. Ja, das ist so, habe ich auch jetzt wieder gedacht, als ich in Frankreich war, die Bedeutung des Essens irgendwie ist eine ganz andere. Das ist nicht nur irgendwie den Tank voll machen, damit man weiterrennen kann.
Nein, sondern es gute ist Sachen essen Lebensart. Und Lebensart. Genau. Ja. Und ich reg mich dann auch immer auf, wenn ich Menschen sehe, die nicht aufregen, aber ich wundere mich, dann hauen sie sich Hähnchenkeulen für, ich weiß nicht, das Kilo für 1,90 in den Hals und denken nicht drüber nach, dass das meistens aus einer Tierhaltung ist, die nicht artgerecht ist.
Qualzucht, immer.
Statt einfach zu sagen, okay, dann gibt's halt weniger Hähnchen oder weniger Fleisch, aber dafür nehme ich Gutes.
Ja.
Es ist eigentlich ganz einfach, aber es wird nicht gemacht.
Sollte man meinen, ja. Das ist so, komischerweise ist es so, aber ich bin ja selber auch so. Wir sind ja jetzt hier nicht die Oberlehrer oder sowas. Manchmal esse ich auch irgendwo hier in Baden-Baden. Das ist die einzige Möglichkeit, am Bahnhof mal eine Currywurst zu essen. Ja. Also manchmal habe ich da einen totalen Heißhunger drauf. Da frage ich aber auch nicht genau nach, was da drin ist. Und ich nehme auch an, die ist jetzt, weiß ich nicht, ob sie jetzt wie das Tier gelebt hat, keine Ahnung. Also es ist ja so, man achtet ja nicht dauernd da drauf. Aber zumindest das Bewusstsein zu haben, hilft ja manchmal beim Einkaufen und so. Finde ich schon.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so.
Ich habe die Vatikan-News gelesen.
Ja, klar.
Lese du ja immer. Oft,
nachdem du die New York Times ja durch
genau.
hast.
Genau, ne? Lese ich die Vatikan-News.
Ja.
Nein, ich habe einen ganz interessanten Brief des Papstes.
Aha. An dich persönlich?
Nein, oder? 44 Absätze.
Ja, okay.
Und da geht es um die Bedeutung der Literatur für die Priesterausbildung.
Mhm.
Und da sagt er, das ist wichtig.
Ja.
Die Priester müssen lesen. Ich möchte einen Absatz von ihm vorlesen.
Ja.
Okay?
Ja.
Er schreibt also, oft wird in der Langeweile des Urlaubs in der Hitze und Einsamkeit verlassener Stadtviertel ein gutes Buch zu einer Oase, die uns von anderen Entscheidungen, die uns nicht gut tun, abhält. Dann gibt es die Momente der Müdigkeit, des Ärgers, der Enttäuschung, des Scheiterns. Und wenn es uns nicht einmal im Gebet gelingt, zur Ruhe zu kommen, dann hilft uns ein gutes Buch, zumindest den Sturm zu überstehen, bis wir ein wenig mehr Gelassenheit finden können. Und vielleicht eröffnet uns die Lektüre neue innere Räume, die uns helfen, uns nicht in jenen wenigen zwanghaften Ideen zu verschließen, die uns unerbittlich gefangen halten. Vor der Allgegenwart von Medien, sozialen Netzwerken, Mobiltelefonen und anderen Geräten war dies eine häufige Erfahrung. Und diejenigen, die sie gemacht haben, wissen, wovon ich spreche. Finde ich gut.
Ist aber schön.
Schön, ne?
Das ist echt schön. Ja.
Geil.
Und es ist auch so.
Ja.
Ich meine, es ist da muss man jetzt kein Papstfreund sein oder so, aber dieser Gedanke, dass dich ein Buch vor vielem rettet
und
auch von vielem abhält, das finde ich auch.
Ja.
Das geht mir auch so.
Und absolut, noch ein kleines, er zitiert dann auch Schriftsteller.
Ja.
Clive Staples Lewis aus dem Buch Ein Leben in Briefen.
Mhm.
Wenn ich die großen Werke der Literatur lese, werde ich zu Tausenden von Menschen und bleibe doch gleichzeitig ich selbst. Wie der Nachthimmel der griechischen Poesie sehe ich mit unzähligen Augen, aber immer bin ich es, der sieht. Hier wie in der Religion, in der Liebe, im sittlichen Handeln und im Wissen übertreffe ich mich selbst und doch bin ich dann mehr ich selbst als je zuvor.
Kinder, jetzt wird es aber poetisch.
Ah, ja, aber geil.
Tiefgründig. Schön, ja, ne? Sehr schön. Ja. Jetzt werden wieder einige sagen, was ist das denn für eine intellektuelle Scheiße?
Ja.
Wie sind wir denn hier heute unterwegs?
Ja, stimmt.
Verstehst du, so geht's doch gar nicht. Haben wir nicht irgendwas Prolliges noch?
Doch, okay. Komm, lass uns einen Hahn köpfen.
Dringend, ja. Du hast mir gestern so schön erzählt, das fand ich, das passt jetzt gut als Kontrast, dass du hier auf den ja immer gut gereinigten SWR-Toiletten warst. In diesem Fall sogar zu gut gereinigt.
Ja, ne, ganz frisch gereinigt.
Ja, ganz frisch gereinigt.
Ja, und dann waren die Türen doch offen, damit alles trocknen kann. Und ich hatte ein größeres Geschäft zu verrichten.
So genau wollte ich es jetzt eigentlich nicht wissen.
Und setz mich natürlich hin.
Ja.
Und dann ist diese Klobrille nicht trocken, sondern halt noch...
Die war gerade erst gewischt?
Ja, die war gerade erst gewischt. Und das ist ein, obwohl es ja sauber ist, ist das ein so ekliges Gefühl. Du denkst,
es macht auch so ein leichtes...
Ja,
so ein Slope-Geräusch, finde ich.
Eklig. Da soll der Papst mal so einen Brief schreiben dazu.
Halleluja. Ich kenne das aber. Eigentlich ist es ja gerade sauber gemacht. Das sollte ja eigentlich gut sein. Aber man will natürlich auch nicht immer über den Lappen nachdenken.
Ja,
das ist natürlich auch so eine Sache,
irgendwie,
wenn das gemacht wird. Das ist das eine. Deshalb könnte ich mich auch niemals, mit irgendwelchen blöden FKK-Clubs, also wer das machen will, um Gottes Willen, wir wieder, die toleranten zwei. Aber ich könnte mich nie damit arrangieren, dass ich dann zum Beispiel, ich sehe dann immer so Bilder, da gibt es ja dann so Cafés am Pool oder irgendwie sowas und dann setzen die sich auf diese Plastikstühle mit ihrem verschwitzten Hintern und dann stehen sie auf, der Stuhl klebt noch einen Moment, die gehen noch zwei Meter, hängt der Stuhl noch am Hintern, dann fällt er runter und dann setzt sich der Nächste setzt sich dann wieder auf diesen Stuhl.
Und jetzt ist es ja so, dass dieser Schweiß den Rücken runterläuft.
jetzt sind wir bald gut.
Und dann,
Na gut.
Oh, bläh.
Okay.
Wie bläh.
Ja, gut. Also das, ich finde, jetzt haben wir das Niveau wieder angemessen.
Sehr gut,
gesenkt.
Das war jetzt
höchste Zeit, fand ich auch dafür. Ja. Gut, dann hätten wir dieses Thema auch abgehakt. Ich möchte übrigens nicht über Kamala Harris sprechen.
Warum nicht?
Nein, nicht, weil ich was gegen sie hätte, sondern weil dieses Deutsche daran, und das ist wieder ein sehr deutsches Thema, mir so offen. Hier wird uns ja der Messias gerade verkündet.
Ja.
Irgendwie. Und die ist ja so toll und die ist ja so wahnsinnig. Und keiner fragt, wo sie eigentlich die letzten Jahre war. Aber was ich jetzt heute war, wieder Nominierungsparteitag, war nur noch eine Formsache, aber wieder das ganze Radio, alle Medien sind vor. Heute Abend die Tagesschau. Es wird nur
Halleluja!
Kamala Harris und so weiter. Wenn wir nur die Hälfte der Zeit in unseren Nachrichten mit Problemen verbringen würden, die uns beschäftigen und nicht mit einer Wahl, bei der sie die Kandidatin ist und die im November irgendwann stattfindet. Das fände ich hilfreich, ehrlich gesagt. Aber keine Ahnung, was da unterwegs ist.
Ja, aber das ist ja so, auch jeder Furz von Trump.
Ja. Auch, genau.
Kommt
genau
in den Nachrichten.
Ja,
das ist, was interessiert mich das, ob der jetzt irgendwas... Ja.
Ich würde da lieber mal was hören von Menschen, die gar nicht in den Medien auftauchen. So, ich weiß nicht, hast du mal was von Taylor Swift gehört?
Taylor Swift?
Ja. Da würde ich gern mal was hören.
Aber da kommt wenig bei uns.
Die soll gut sein.
Ja. Das ist ein kommender Star.
Ist eine Musikerin.
Musikerin. Und die soll beim New Pop Festival auftreten.
Ja, genau. Das verkünden wir hier übrigens.
Ja, klar. Irgendwann.
Ja. Nee, das ist also im September, die kommt dahin, kommt alle und falls es nicht so ist, schreibt an den Justiziar des Südwestrundfunks und sagt nicht, wo ihr das gehört habt. Nee, da sollte man unbedingt mal was machen.
Ja, Taylor Swift ist auch.
Ja, klar.
Haben wir ja auch schon drüber geredet.
Natürlich.
Ja. Du hast mir gesagt, dass ehrgeizige Menschen...
Ja.
Nicht unbedingt bessere Führungskräfte.
Genau, gibt es eine neue Studie. Ich habe hier die genaue Quelle habe ich nicht. Es ist aber definitiv eine wissenschaftliche Studie von der Universität Dingsbums in Tamtam irgendwie, ne? In Tamtam City. Und in der Tat halten sich ehrgeizige Führungskräfte selber, wenn man sie befragt, das ist das Ergebnis dieser Studie, für sehr gute Führungskräfte. Das überrascht jetzt nicht so sehr.
Ja.
Aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen das Gegenteil, und zwar durch die Bank. Also jemand, der besonders ehrgeizig ist, muss nicht unbedingt ein guter Chef sein. Das ist eigentlich fast auch naheliegend, denke ich mal irgendwie.
Finde ich auch, weil Ehrgeiz heißt ja, dass du nach vorne willst.
Das ist grundsätzlich nicht schlecht, wenn du eine Firma führst.
Aber du musst doch die Leute mitnehmen. Du musst dich um deine Leute kümmern. Das Team dahinter ist doch tierisch wichtig.
Ist so, klar. Und du musst eben, ich glaube auch so als guter Manager, und letztlich bist du ja ein Manager, als Führungskraft, du musst mit Leuten umgehen können.
Ja, klar.
Ich glaube, du musst zäh sein, du musst beharrlich sein, gerade in so einem Apparat wie jetzt hier in unserem, so eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Das sind natürlich in der Auseinandersetzung mit anderen Abteilungen, da ist Beharrlichkeit, glaube ich, wahnsinnig wichtig, und du musst deine Leute mitnehmen.
Und du solltest ein Schwert dabei haben. Genau. Manchmal. Oh, er ist hart, glaube ich.
Der Kaugummi, jetzt schon. Hm.
Ja.
Der klebte ja jetzt da auf deinem Computer.
Ja.
Da hast du dich nicht gefragt, was da sonst schon alles geklebt hat, dieser Computer. Du reinigst den ja nicht regelmäßig, oder?
Ich reinige den täglich. Genau. Morgens und abends.
Ja. Mit demselben Lappen, mit dem
das Klo geputzt wurde. Wir sollten bald aufhören, weil jetzt
unbedingt.
Haben wir Bilder im Kopf und Geschmäcker im Mund.
Und wir müssen das ist ja so, also ihr ahnt ja gar nicht, was wir alles leisten müssen. Wir müssen jetzt direkt im Anschluss in die Redaktionskonferenz für unsere Nachmittagssendung,
richtig,
Sommerradio. Da müssen wir verschiedene Ideen präsentieren, was wir da heute machen werden am Nachmittag. Und ich habe schon mal nachgeschaut, ich habe keine.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Auch keine, ja, aber schön. Vielleicht haben ja alle anderen eine.
So. Das nennt man nämlich Teamwork.
Ja, und dann ja. nehmen wir, ja. übermorgen nehmen wir einen weiteren Podcast auf.
Genau, das kündigen wir jetzt schon mal an, weil wir danach nämlich wirklich eine zweiwöchige Urlaubspause machen.
Richtig.
Wir waren ja noch nicht irgendwie...
Wir waren ja eine Woche weg nur. Man kann doch zwei Wochen in Urlaub fahren.
Man kann doch wohl mal zwei Wochen
Und jetzt regt euch nicht auf, weil, aha, da hat nämlich, wer hat es geschrieben?
Hat das jemand geschrieben?
Ja, der hat sich nicht aufgeregt, aber er hat geschrieben, Scheibenhoch.
Oh, hier schleppt es jetzt aber. Bisher ging es
Tillmann Humpel.
Ja.
Tillmann Humpel, hallo ihr abgetauchten zwei, weil wir vergangene Woche keinen Podcast hatten. Früher habt ihr einen Podcast für geplante Abwesenheiten aufgenommen. Schade, gibt's wohl nicht mehr. Früher war mehr Lametta.
Oh. Ja. Das müssen wir uns natürlich anziehen, den Schuh.
Ja, aber Tillmann.
Ja.
Wir haben da mal, ganz am Anfang haben wir, glaube ich, so ein Hörspiel aufgenommen.
Genau.
Drei Folgen oder vier.
Das können wir auch mal wieder machen. Aber wir kriegen es diesmal, die Wahrheit ist, wir kriegen es einfach nicht im Moment. Es ist einfach too much. Und, ihr müsst dann einfach zwei Wochen ohne uns auskommen, aber nächste Woche noch nicht.
Da sind wir noch da. Und jetzt verpfeifen wir uns.
Genau.
Ja.
Bis denn, ne? Und nicht vergessen.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.